Ja, wir setzen das Programm fort. Jetzt kommen wir auch in den öffentlichen Teil der heutigen Fachausschusssitzung Nachhaltigkeitsberichterstattung und haben jetzt ein Thema vorgesehen, die Exposure zu den KMU-Standards von F-Fragen, LSMI, VOSMI, und würde jetzt erstmal gerne das Wort generell weitergeben an Kati Beiersdorf, die uns durch diese Session durchführt.
Ja, vielen Dank. Ja, hallo erstmal nochmal von meiner Seite in der Runde. Das Thema VSME und LSME ist ja jetzt in der Debatte. EFRAG hat die beiden Entwürfe veröffentlicht im Januar. Die Konsultationsfrist läuft bis Mai, bis 22. Mai. Die Konsultationsfrist für die Field-Tests, die zeitgleich dazu laufen, geht bis April. Das heißt, einen Monat weniger, die Unternehmen und Banken und großen Unternehmen, die sich mit diesen Informationen befassen, da haben, um das auszuwerten. Wir sind derzeit sehr aktiv tätig, um im Rahmen dieser Field-Tests auch Informationen und Feedback einzuholen. Wie Sie wissen, das hatten wir in der früheren Sitzung schon besprochen, ist gerade der VSME, so hat das Potenzial für viele Tausende von Unternehmen, anwendbar zu sein und da auch zur Standardisierung und Harmonisierung beizutragen. Wir haben es auch in den vergangenen Sitzungen schon angesprochen, die Anforderungen, die hier an KMU gestellt werden, sind sehr hoch von verschiedenen Seiten. Es gibt zum einen eben bei Anfragen bei der Kreditvergabe, je nachdem wie groß das Unternehmen ist oder wie hoch der Kredit auch ist. Es gibt aber insbesondere auch Anforderungen von großen Unternehmen, von Zertifizierern. Also da kommt ganz viel bei den KMUs an. Und das Problem derzeit ist, dass diese Anforderungen, sei es für die Auftragsvergabe oder andere Themen, dass die nicht harmonisiert und standardisiert sind. Das heißt, jedes Mal, wenn da ein neuer Fragebogen aufschlägt, fängt man wieder neu an, ob das dieselben KPIs sind, ob es nicht doch leicht andere Anforderungen sind, die sich dahinter verbergen. Und hier ist der Anspruch des VSMEs, dass man zu der Standardisierung, zu der Harmonisierung solcher Anforderungen beitragen kann. Und deswegen will man dazu nicht nur mit den Unternehmen sprechen, die dann diese Informationen bereitstellen sollen, sondern man möchte insbesondere auch mit den Stakeholdern, also mit den Nutzern dieser Informationen sprechen und gucken, ob das, was hier gefordert wird, auch dem entspricht, was dort abgefragt wird. Und vor diesem Hintergrund und vor der potenziellen Bedeutung auch bin ich sehr froh, dass heute Herr Adrian Schwantes dabei ist, der uns hier mal einen Einblick geben wird aus Sicht der Banken, der Großbanken, wie sie diesen VSME insbesondere beurteilen. Und genau, dann würde ich zu diesem Punkt erstmal sehr gerne gleich an Sie übergeben.
Ja, sehr gerne und herzlichen Dank für die Einladung. Ich versuche gerne mal, soweit ich das schon kann, ein paar Meinungen der Banken zum VSME zu skizzieren. Wir stehen dabei nicht nur jetzt vor dem Dilemma, dass die Konsultation noch läuft und sich unsere Position noch findet, sondern ich glaube, wir stehen vor einer ganz anderen praktischen Herausforderung. Und damit würde ich eigentlich auch anfangen. Bisher fokussieren sich die Banken in der Nachhaltigkeitsdiskussion eigentlich eher auf ihre Großkunden. Das ist eigentlich noch gar nicht so ausgerollt auf die breite KMU-Masse. Aber jetzt diskutieren wir schon den Datenstandard dafür. Insofern fange ich vielleicht mal ganz generell an, das habe ich jetzt mal auf der ersten Folie nur so bildhaft dargestellt, das ist jetzt gar nicht so wichtig. Die Banken haben sich, sowohl die privaten Banken, für die ich jetzt heute spreche, als auch viele der anderen Säulen der Kreditwirtschaft, haben sich ja strategische Ziele gesetzt im Nachhaltigkeitskontext, beispielsweise klimaneutrale Kreditportfolios bis zu einem gewissen Jahr, sei es 2050 oder ähnliches. Und um das umzusetzen, haben sich in den Häusern inzwischen in Kreditprozessen verschiedene Ansatzpunkte für ESG herausgebildet. Beispielsweise dahingehend, dass gewisse Aktivitäten nicht mehr finanziert werden. Das klassische Beispiel dafür ist Kohleverstromung. Das ist in Europa oder in Deutschland inzwischen meistens auf einer Ausphasungsstufe, zumindest, dass keine Neufinanzierung mehr dazukommt. Oder es wird schon komplett ausgeschlossen. Das ist aber eine Taktik, die die Banken wirklich nur als Ultima Ratio verwenden, für sehr spezielle Aktivitäten, wie gesagt, sowas wie Kohleverstromung, kontroverse Waffen oder vielleicht Glücksspiel. Darüber hinaus versuchen die Banken dann ihre Portfolien zu steuern. Damit fokussieren Sie sich einerseits auf die Sektoren, die wirklich den größten Nachhaltigkeitsimpact haben, haben für die zum Beispiel Sonderpolicies definiert, wie man mit diesen Branchen umgeht, sei es die Öl- und Gasbranche, sei es die Zementbranche, und man steuert die Portfolien, die Kreditportfolien, die man da hat, auf Basis zum Beispiel internationaler Standards. Also da gibt es die Science-Based Target Initiative, die Ihnen ja mit Sicherheit mehr als ein Begriff ist als mir, wonach dann die Banken entsprechend individuell steuern und ihre Reduktionspfeile ausrichten. Das sind aber, wie ich schon angedeutet habe, nur gewisse Sektoren. Das heißt, die Breite des Kreditgeschäfts wird damit noch gar nicht betrachtet. Wir sind aber seitens unseres Aufsehers und unserer Supervisor trotzdem angehalten, unsere gesamten Portfolien mit Blick auf Nachhaltigkeit zu bewerten. Welche ESG-Risiken liegen davor? Wir haben natürlich ähnliche Offenlegungs- und Berichtspflichten, wie Sie die auch haben, die wir erfüllen müssen. Und grundsätzlich müssen wir natürlich auch diese Kompatibilität mit den strategischen Zielen nicht nur für die gewissen Portfolien herstellen, sondern natürlich fürs Gesamtportfolio. Und deswegen wird auch Nachhaltigkeit in die Breite des Kreditgeschäftes integriert und bleibt da aber einer von mehreren Faktoren, neben natürlich vor allem den klassischen Finanzfaktoren. Das ist so das Typische, was wir natürlich auch aus der Industrie an Bedenken zurückbekommen. Wenn ich als Unternehmen geringe Taxonomiequoten habe oder noch am Anfang meiner Nachhaltigkeitstransformation stehe, kriege ich dann überhaupt noch einen Kredit? Da können wir aus Banksicht immer sagen, ja, weil A, es ein Prozess ist, der Zeit in Anspruch nimmt, und B, es auch noch nicht so ist, dass heute schon alles transformiert ist oder wir den Anspruch haben. Das richtet sich meistens nach bankinternen Richtlinien, gar nicht so sehr nach diesen Rahmenwerken, die wir haben, Taxonomie oder Ähnliches. Das kann ich hier auch nur unterstreichen, auch die Green Asset Ratio oder Ähnliches ist keine Steuerungsgröße in den Häusern. Das richtet sich nach den internen Rahmenwerken. Aber, und das ist so ein bisschen der Grund oder das Problem, was ich am Anfang schon angedeutet habe, das ist ein Prozess, der beginnt in den Banken, nicht mit allen Kunden, sondern der beginnt mit den Großkunden. Und Großkunden heißt nicht Großunternehmen nach Bilanzrichtlinie, sondern eher DAX, größere Unternehmen als DAX-Unternehmen. Wir sind aber angehalten, das perspektivisch auch auf den Mittelstand irgendwo auszuweiten, in reduziertem Maße, und in den Häusern etablieren sich dazu auch erste Vorgehen. Aber dieses, was Frau Weiersdorf angesprochen hat, Fragebögen und Ähnliches existieren eigentlich erstmal nur für bestimmte Branchen oder für wirklich die Großunternehmen. Und jetzt sind wir eben in der Situation, dass wir parallel perspektivisch diese KMU-Umsetzung haben und entsprechend auch über den VSME einen ersten Vorschlag haben, wie das aussehen soll. Deswegen würde ich jetzt einfach mal, wie gesagt, wir haben zwar noch keine finale Position dazu, aber ich würde einfach mal so ein paar Überlegungen, die sich bei uns rauskristallisiert haben, hier schon mal skizzieren. Also grundsätzlich ist, glaube ich, der VSME ein sehr guter Aufschlag. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich, diese Fokussierung auf gewisse Kennzahlen, die da erkennbar ist, die hätte ich mir für die großen ESRs an manchen Stellen auch gewünscht. Ist jetzt anders gekommen, in Ordnung, müssen wir damit umgehen. Aber ich glaube vor allem, das Basismodul bietet eine wirklich gute Basis für ein Unternehmen, sich mit Nachhaltigkeit zu befassen und auch die Ambitionen bzw. Maßnahmen, die man getroffen hat, nach außen zu tragen. Allerdings muss ich aus Sicht der Banken, und das ist jetzt vor allem auch ein Punkt, der unsere privaten Banken anders trifft, als es vielleicht Sparkassen oder eher kleinere Banken trifft, ich glaube nicht, dass dieser Informationsbedarf alleine ausreichen wird. Wir als Banken haben schon verschiedene zusätzliche Offenlegungsanforderungen über zum Beispiel über die CRR, das ist Kapitaladäquanzverordnung, typisches Bankaufsichtsrecht. Das sind nicht nur Offenlegungsregime, die nochmal mehr Daten erfordern über die ESRS hinaus, sondern es sind auch Konzepte, die kennen teilweise Materialität nicht, die kennen Schätzwerte nicht, sodass wir angehalten sind, auch gewisse Daten bei KMU zu erheben, zusätzlich zu den Guidelines, die wir zum Beispiel jetzt zu ESG-Risiken bekommen, die momentan von unserer Aufsicht auch finalisiert werden. Und deswegen glaube ich, dass auch einige Daten, die eher in diesem Business-Partner-Modul vorgesehen sind, erforderlich sein werden. Sei es zum Beispiel sowas zu physischen Risikolagen, die dort vorgesehen sind, zu zum Beispiel den OECD-Guidelines oder auch sowas wie Aktivitäten in gewissen Sektoren. Ich glaube aber nicht, dass das alle Kennzahlen aus diesem Zusatzmodul betrifft, dass die wirklich für uns relevant sind. Vielmehr sehe ich an manchen Stellen sogar gewisse Probleme, grundsätzlich mit dem VSME, aber auch mit dem Zusatzmodul allgemein. A, dass wir unterschiedliche Methodiken haben, die teilweise ja nochmal abweichen von den großen ESRS. Zum Beispiel haben wir das im Abfallbereich Volume als Datenbasis oder Maß, was in den VSME als Option gelandet wird. In den großen haben sie die Option nicht. Und dann haben wir vor allem die seltsame Situation, dass über den VSME plötzlich komplett neue Datenpunkte hinzukommen, die über den ESRS überhaupt nicht auftauchen. Das ist aus unserer Sicht jetzt auch nicht wirklich sinnvoll, den ESRS nachträglich nochmal über den VSME zu erweitern. Da gibt es so ein paar Punkte zum Beispiel zu Nachwuchskräften oder zum Verhältnis zwischen Mindestlohn und dem Einstiegsgehalt. Das sind Punkte, die tauchen in den großen ESRS nicht auf. Dann frage ich mich, warum die in den VSME auftauchen sollen. Das sind aber natürlich eher Detailpunkte, die mit Sicherheit jetzt auch in der Konsultation oder im Nachgang dann glattgezogen werden können. Das, was uns vor allem auch aus der Industrie, aber auch von unseren Häusern wiedergespiegelt wird, wo momentan die meisten Diskussionen zu laufen, ist eher dieses, das Zusatzmodul unterliegt ja der Materialitätsanalyse. Und zumindest der Mittelstand signalisiert uns, dass man sich nicht dazu fähig fühlt, diese Materialitätsanalyse vollumfänglich zu leisten. Ich glaube auch, dass das eine Möglichkeit ist, hier zu einer Zwischenlösung oder zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Wie gesagt, das ist bei uns noch nicht abgestimmt, aber es ist jetzt einfach mal von mir ins Blaue hineingedacht. Wenn wir in dem Zusatzmodulstand heute Datenpunkte haben, wo wir sagen, die brauchen wir gar nicht, dann könnte man die ja rausstreichen, aber dafür das Basismodul vielleicht um manche Angaben erweitern, zum Beispiel zu physischen Risikolagen oder zum Beispiel zu Aktivitäten in gewissen Sektoren, die uns einfach auf anderen Anforderungen gegenübergestellt werden, sei es zum Beispiel Offenlegung oder Ähnliches. Wie das im Detail aussieht, wie gesagt, das ist noch was wir sowieso intern klären müssen und was mit Sicherheit auch in der Industrie dann eine Machbarkeit erstmal geprüft werden muss. Aber ich glaube, das wäre eine Lösung, die für beide Seiten irgendwo praktikabel wäre. Wir kriegen die Informationen, die wir regulatorisch einfach haben müssen und gleichzeitig wird die Industrie nicht und der Mittelstand nicht überbelastet. Weil, und das ist dann natürlich auch so ein bisschen das Problem, rechtliche Status des VSME ist natürlich noch unklar. Ist es wirklich die Vorgabe, dass Banken nur noch diesen Standard erheben dürfen? Das würde ich mit Blick auf unsere Mitgliedschaft an manchen Stellen hinterfragen, ob das so praktikabel ist. Wir haben nicht nur die großen oder die drei Großbanken in Deutschland als Mitglieder, die Deutschland schon im Namen teilweise haben, sondern wir haben auch verschiedene kleinere Banken, die eher regional unterwegs sind, also eher ein KMU, Kundenstamm haben oder wir haben individuelle Spezialfinanzierer, die zum Beispiel nur im Landwirtschaftsbereich, im Immobilienbereich oder in anderen Bereichen aktiv sind, also überhaupt nicht diese Materialitäts- oder Unternehmensperspektive einnehmen, die für Banken, die einen typischen Mittelständler finanzieren oder Großunternehmen relevant sind. Und ich glaube, in dem Moment, wo dann der VSME so ausgestaltet wird, dass er gewisse Datenpunkte übersieht, die für Unternehmen oder für Banken gewisser Größen oder Geschäftsmodelle relevant sind, dann würde der VSME natürlich auch scheitern, weil die Bank dann aufgrund dieser anderen Anforderungen trotzdem angehalten ist, diese Daten bilateral zu erheben. Das wäre ja genau nicht der Sinn dahinter. Deswegen ist, glaube ich, so eine gemeinsame Lösung vielleicht der beste Ansatz. Ob die dann noch an manchen Stellen weitere Kennzahlen umfassen muss, wie gesagt, das ist das, was wir momentan selbst noch prüfen müssen. Ich glaube, grundsätzlich ist der VSME schon mal eine sehr gute Basis dafür. So gigantische Lücken habe ich jetzt bisher zumindest noch nicht entdeckt. Das waren eher die Unterschiede, die mir aufgefallen sind, die ich skizziert habe mit neuen Datenpunkten. Dann würde ich es vielleicht an der Stelle einfach einmal belassen.
Ja, vielen Dank dafür. Ich habe vielleicht gleich ein paar Anschlussfragen, bevor die Mitglieder des Fachausschusses ihre Fragen stellen können. Zum einen das PET-Modul, das hatten Sie jetzt gar nicht angesprochen, da wird ja nochmal dem Unternehmen ja freigestellt teilweise, also wenn man dieses Modul anwendet, dass man über die Policies, Actions und Targets berichtet. Bei den Targets ohnehin nur, wenn man Ziele definiert hat. Bei den Policies und Actions soll dann so ein bisschen beschrieben werden, welche tatsächlichen Leitlinien man sich gegeben hat in dem Unternehmen, welche Maßnahmen man plant. Sind das Abfragen, die Sie auch machen? Und jetzt, ich weiß, KMUs werden zum großen Teil noch nicht abgefragt, aber sind das Themen, die für Sie relevant sind? Zum anderen würde mich noch mal interessieren, wo vielleicht auch so diese Schwelle ist von KMUs, wo Sie sagen, da fragen wir demnächst nach und da fragen wir nicht nach. Da haben wir auch schon mal unterschiedliche Rückmeldungen bekommen. Genau, und wie Sie mit diesem Thema umgehen, Wesentlichkeit und Schätzung, weil das ist ja auch ein ganz großer Punkt, wenn man in dem Standard selber sehr viel Schätzung anlegen kann, die Wesentlichkeit Annahme erstmal hat, zumindest in dem Business-Partner-Modul, und wie das dann, ja, ob das dann zu zusätzlichen Nachfragen führen würde.
Ja, dann versuche ich es mal hintereinander auch einfach aufzugreifen. Also Policies, Actions, das wären tatsächlich so die Punkte, wo wir wahrscheinlich als erstes mit drauf gucken. Das waren zumindest die Punkte, mit denen die Gespräche mit den Großunternehmen meistens angefangen hat. Da geht es weniger darum, jetzt en Detail die Policy zu bewerten, sondern es geht meistens darum, ein Verständnis zu haben, wie Unternehmen sich mit Nachhaltigkeit befasst, beziehungsweise sich schon befasst hat, und daraus abzuleiten, was ist der Status quo, und dann kann man auf die Entwicklung gucken. Und ich würde mal vermuten, dass man für den Mittelstand, so man ihn en Detail betrachtet, was glaube ich nochmal eine andere Frage ist, ähnlich vorgehen würde. Warum sage ich dieses so man ihn betrachtet? Das Mittelstandsgeschäft ist in vielen Banken auch weitgehend automatisiert. Das ist nicht mehr unbedingt mit individuellen Prüfungen durch Menschen versehen, sondern läuft auch über automatisierte Abfragen und Bewilligungen ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Prozesse jetzt in Gesamtheit in Frage gestellt werden, nur um dann die Nachhaltigkeitsbeurteilung zu machen, sondern ich würde mal vermuten, da wird man sich auch auf irgendeine automatisierte Lösung verständigen müssen, die dann wahrscheinlich auf greifbarere KPIs zurückgreift als eine 10-seitige Policy oder 3-seitige Policy. Also es ist eher, glaube ich, so der Anhaltspunkt fürs erste Gespräch, fürs Verständnis, um zu verstehen, das Unternehmen ist schon auf dem Weg in Richtung Nachhaltigkeit, und dann kann man auf die Detailebene gehen. Mit Blick auf die KMU-Schwelle, ich wünschte, ich könnte Ihnen eine Antwort geben, das ist wirklich sehr individuell. Ich hatte ja schon gesagt, die Unternehmen fangen mit Großunternehmen an. Das ist schon nicht die Definition, die wir in der Bilanzrichtlinie haben, sondern da definiert jedes Unternehmen auf Basis seiner Kundensituation auch andere Schwellenwerte. Ich nehme mal ein Beispiel. Deutsche Bank hat natürlich eine andere Definition von Großunternehmen oder Großexposure als das Bankhaus Rautenschlein, was unser kleinstes ist. Die sind nur im Landwirtschaftsbereich unterwegs und haben 5 Mitarbeiter. Ich vermute mal nicht, dass die gleichen Unternehmen finanzieren, beziehungsweise die gleichen als Großunternehmen deklarieren. Das ist dann eher abhängig davon, was ist im jeweiligen Portfolio anteilig gesehen die größten Exposures. Und ich würde mal da vermuten, da setzt man eher auf, sagen wir mal, gewisse Kundenstämme oder Kundenanteile, Portfolioanteile, um das runter zu klassifizieren. Wesentlichkeit und Schätzungen, das ist tatsächlich so eines der Themen, wo wir natürlich auch ein bisschen ein Problem haben, habe ich schon angedeutet, verschiedene Offenlegungssysteme, die wir als Banken haben, kennen diese Konzepte teilweise nicht, also ermöglichen uns keine Schätzungen. Da würden wir uns natürlich erhoffen, in dem Moment, wo wir jetzt einen VSME deklarieren, der auf solche Datenpunkte setzt, dass dann die entsprechenden Offenlegungssysteme entsprechend angepasst werden, dass wir zumindest für den KMU-Bereich dann auf diese Schätzwerte auch zurückgreifen können und eben nicht nochmal zusätzliche Daten erheben müssen. Der Vorteil ist, diese Systeme werden tatsächlich momentan in Teilen überarbeitet, zum Beispiel die Offenlegung Säule 3, beziehungsweise müssen neu ausgerollt werden, weil es neue rechtliche Basis dafür gibt. Also da wird man hoffentlich zu einer Lösung kommen. Was wir momentan im Blick haben oder im Fokus haben, ist genau diese Problematik auch Richtung Aufseher, Richtung Kommission etc. zu tragen. Und ich glaube, das Verständnis dafür ist auch da und auch der Wille dann zu einer Lösung zu kommen, weil man hat ja selbst in der Kommission Interesse an dem VSME und ich glaube nicht, dass man den dann dadurch zerstören möchte, dass man den Banken gleichzeitig quasi vorschreibt, man kann nicht auf die Daten zurückgreifen, um eigene Pflichten zu erfüllen.
Vielen Dank.
Ja, ich bin Ihnen ganz dankbar, dass Sie eine gewisse Skepsis haben durchblicken lassen, dass dieser erste Aufschlag schon so tragfähig ist. Der Punkt, den ich sehe, ist, dass Unternehmen, Adressaten der CSRD, im Moment überlegen, wie sie an Informationen kommen. Und die müssen nicht immer deckungsgleich sein mit dem, was wir im VSME drin haben, sondern das werden vielleicht andere Themen sein, die werden vielleicht andere Schwerpunkte setzen. Das kristallisiert sich aber alles erst jetzt heraus. Und das ist etwas, wo ich glaube, dass man tatsächlich diese ganze Aufstellung nochmal hinterfragen muss, zu gegebener Zeit, wenn man sieht, wo da andere Schwerpunkte gelegt werden. Sonst nützt das Ganze nämlich überhaupt nichts, so wie wie es konzipiert ist. Dann ist es vielleicht schön als erster Antritt, aber ich glaube, dass es nochmal zu hinterfragen sein wird.
Mit Sicherheit. Ich glaube, das ist für die ersten Jahre, muss das alles ein Learning Exercise sein, wie Sie sagen. Ich glaube, in vielen Banken und auch in vielen realwirtschaftlichen Unternehmen ist momentan dieser Informationsbedarf aufgrund der bevorstehenden CSRD so hoch, dass man sich auf alles stürzt, was man irgendwie kriegen kann. Genau. Seien das solche Standards oder seien das Plattformen, an denen man zusammenwirkt. Ich glaube auch, da wird eine gewisse Konsolidierung erwartbar sein, dass manche KPIs vielleicht wegfallen, dass manche KPIs überarbeitet werden, die tatsächlich erhoben werden. So ein Beispiel, wir hatten auch bisher schon eine Guideline unserer Aufsicht zu ESG-Risiken, die war jetzt inzwischen gut 2 Jahre alt, war nur ein Zwischenentwurf, die wird jetzt finalisiert. Da gibt es auch schon Unterschiede, dass diese oder die Informationen, die erhoben werden sollen, uns Banken sagt man immer nicht, welche Informationen müssen wir erheben, sondern uns sagt man immer nur, wir müssen es integrieren und man sagt uns schon, wenn es dann falsch war. Das ist so ein bisschen eine unschöne Situation, aber zumindest indikativ benennt man einige Daten, die wir auf jeden Fall erheben sollten und da sieht man schon eine Anpassung und auch eine Konsolidierung, die sich zum Beispiel dann jetzt mehr an die ESRS anlehnt, die teilweise auch schon neue Themen mit berücksichtigt, seien es rechtliche Risiken. Und ich denke mal, das ist dann ein stetiger Prozess, der dann nach der ersten Umsetzung CSRD, andere Systeme auch stetig weitergeführt werden muss.
Ich frage mich auch, ob es nicht irgendwie eines Statements seitens der Regierung bedarf, die bestimmten Informationsanforderungen Einhalt gebietet und tatsächlich den VSME dann letzten Endes höher wertet. Sodass man dann sagt, das ist hier ein Level, bis zu dem KMU tatsächlich nur berichten können werden. Weil alles andere, Stichwort Scope 3 oder so, gar nicht zumutbar ist. Weil die dadurch zum Teil platt gemacht werden und auch ihre Geschäftsbeziehungen aufgeben müssen, vielleicht, wenn das vertraglich vereinbart wird, bestimmte Tiefgänge im Bereich Scope 3 oder sonst was von einem ganz kleinen Unternehmen. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Also da muss man auch sehr vorsichtig sein.
Stimmt, da ist eben aus unserer Sicht so ein bisschen die Frage, so ein Statement kann man machen, aber dann müssen die Informationsbedarfe eben auch wirklich gedeckt werden. Also wenn ich mir jetzt einfach heute das Basismodul anschaue und mir vorstelle, jetzt kommt die Bundesregierungsaussage, dieses Basismodul muss reichen, um es umzusetzen, dann sind wir Banken genau in dieser Zwickmühle. Dann sagt die Bundesregierung, wir sollen nicht mehr Daten erheben, aber wir haben regulatorische Auflagen, dass wir mehr Daten erheben müssen. Was machen wir jetzt? Das ist eine unschöne Situation. Dafür muss natürlich einfach der VSME dann so ausgestaltet sein, dass es auch wirklich keine massiven Datenlücken gibt.
Der Rotarit hatte.
Nur kurz die persönliche Note. Wir haben bei uns einige Unruhen im Unternehmen mit Vorstandswechsel etc. Deswegen war ich jetzt die letzten Tage nicht vollkommen präsent hier auch im DSC. Das nur als Notiz. 2 Punkte direkt daran anschließend, Scope 3. Und grundsätzlich die Frage von Definitionen. Ich nehme jetzt einfach mal Scope 3. Ich kenne kaum ein Unternehmen, das in der Fülle die 15 Kategorien abdeckt. Sprich, verwechsel ich jetzt hier Äpfel mit Birnen oder was für eine Grundgesamtheit habe ich? Auch wir sind im Moment dabei, gerade jetzt in Zusammenarbeit mit Beratern und Prüfern für uns nochmal zu klären, was ist eine adäquate Scope 3-Abdeckung? Jetzt übertrage ich das auf KMUs. Da habe ich das Ganze nochmal potenziert, weil jeder sucht sich da so ein bisschen Cherry-Picking-mäßig die Elemente heraus. Und deswegen da die Frage bei Scope 3, aber ich gehe nochmal einen Schritt weiter. Grundsätzlich, wenn ich jetzt Dinge abfrage, ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel, LTIF, da ist mir die Frage, welchen Nenner verwende ich? Wir haben jetzt mal bei einem Teil unserer Produzenten in einer Branche, haben wir dann herausgefunden, beim zweiten, dritten Hinschauen, dass mal auf Basis von 100.000, mal auf Basis von 500.000 Fällen oder Arbeitsstunden, mal von 1 Million, sodass die Zahlen, die veröffentlicht wurden, die dann auch vermutlich reportet werden, überhaupt nicht miteinander vergleichbar sind. Und ich stelle mir dann die Frage, wie geht eine Bank damit um, die im Zweifelsfall vielleicht gar nicht der Experte, die Expertin ist für die einzelne Kennzahl. Und zum Schluss habe ich dann womöglich im besten Fall meine Reporting-Pflichten eingehalten, habe dann aber eine Kennzahl, mit der ich kaum arbeiten kann. Also ich glaube, das Problem haben wir alle, aber ich glaube, in dem Fall nochmal potenziert. Da würde mich einfach mal interessieren, wie ihr damit umgeht.
Ich wünschte, wir hätten dafür eine Lösung. Das ist in den Banken noch, das sind so die Fragen, die sich momentan gestellt werden. Es ist aber tatsächlich auch so, meistens sind wir noch nicht in der Situation, dass wir jetzt schon die Daten haben und tatsächlich schon auf solche Probleme stoßen, sondern in den Häusern laufen jetzt natürlich auch noch Wesentlichkeitsanalysen etc. Das heißt, so konkret auf die Probleme, wir wissen, sie werden kommen, aber wir wissen auch jetzt teilweise noch gar nicht, müssen wir alle auch tatsächlich lösen, weil auch für uns die Wesentlichkeitsanalyse an vielen Stellen noch nicht wirklich klar ist, was wir alles, alles adressieren werden müssen. Bestes Beispiel ist, Biodiversität wird uns immer auch seitens der Aufsicht als eines der Zukunftsthemen gegenübergestellt. Dann könnte man natürlich auch sehr schnell zum Schluss kommen, okay, dann muss die Bank das auch im CSRD-Bericht entsprechend veröffentlichen. Wir werden aber aus der Industrie, ist zumindest unsere Erwartung, wenig Daten dazu bekommen, weil ich glaube, die Industrie, ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, aber an vielen Stellen selbst noch in einer Bewertungsphase ist, was bedeutet dieses Thema für mich als Unternehmen, wie soll dann die Bank jetzt schon irgendwas aggregieren, wenn es keine Daten gibt. Und ich, das ist genau der Punkt, den ich auch meinte, ich glaube, da muss im Zuge dieser Lernphase dann eben auch solche Themen werden dann adressiert werden müssen, aber auch solche Detailpunkte wie zum Beispiel, wie gehe ich mit unterschiedlichen Ländern etc. Ich wünschte, ich hätte dafür eine Antwort, aber das hat keine Bank.
Also gerade beim Thema Biodiversität gibt es ja auch noch gar keine aggregierbare Metrik, genau. Ja, außer, wenn ich, außer vielleicht Quadratmeter Flächenversiegelung, aber das ist ich kann jetzt nicht die Anzahl der Spezies, die ich ausrotte, auf aggregieren, also das ist funktioniert das nicht und zweitens.
Ja, auch für unsere Portfolios, wir gucken auch Biodiversität noch nicht. Ja. Und Asset Management sagte jetzt, Advanced CSRD jetzt Bankweite jetzt einfach so limitieren, ist auch Quatsch. Dann stimme zu mit dem Scope 3, weil wir sagen, Klimawärmewende, und wir haben schon angefangen mit den ganzen CO2-Messungen-Thematik. Das bedeutet nicht, dass wir müssen warten bis nächstes Jahr in Veröffentlichung, zu sagen, die viele Banken, die haben schon Ergebnisse.
Ne? Es gibt Banken, die haben zumindest erste Ergebnisse. Warum ich das so ein bisschen qualifiziere, ist, meistens haben die Banken Zwischenstände. Ob die dann immer schon die Prüfung quasi überstehen, ist, glaube ich, ein zweiter Punkt. Deswegen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, was das angeht. Aber natürlich liegen in den Banken schon mal Zwischenstände vor. Niemand fängt jetzt wirklich heute bei Null an, sondern man hat schon eine gewisse Datenbasis. Was aber auch dann sich aus den bestehenden Daten der Industrie wieder schon speist, wo auch noch nicht alles vorliegt, wo man dann eben auch.
Ich kann auch noch vergleichen, ne? Mit MSCI ESG Scoring Bank, weil die haben schon sowieso eine Datenbank mit von der ganzen Welt und Finanz, die ganze CO2-Messung. Und wir haben selbst gerechnet in Scope 1, 2, 3 und geguckt, direkt Vergleichbarkeit mit Annual Reporting, und die Nummern sind falsch in den Datenprovider.
Genau,
das ist echt vorsichtig, was ihr jetzt geportet, und müssen wir selbst zu den KMUs und den großen Unternehmen sagen, bitte aufpassen, in MSCI oder den anderen ist ja falsch. Man muss aufpassen, den Scope 3, die haben manchmal estimated. Und dann ist dann höher, als was ist noch, was steht in den Annual Reporting. Und müssen wir dann als Bank und als Portfolio schauen wir den Estimated vom MSCI oder benutzen wir die Daten, die sind schon veröffentlicht bei den Banken. Welche Daten nutzen wir eigentlich und worauf basieren wir dann unsere Entscheidungen? Ich will nur fragen, eigentlich mit den ESG-Scoring, haben Sie dann überlegt, welche Datenanbieter oder welche Konten, weil Sie sind alle unterschiedlich mit der Methodology unterwegs. Und wir veröffentlichen eigentlich nächste Woche eine Studie. Wir haben fast 100 KMUs in unser Portfolio gefragt, den ESG-Rating und so. Die finden weiterhin diese ganzen Herausforderungen mit der CSRD-Thematik. Und eventuell, wir haben auch gefunden, die Rating-Provider sind auch vom Resource her auch ganz eng und die Ratings sind normalerweise nicht die besten.
Ja.
Deswegen benutzen wir sowieso im Portfolio Management die Ratings nicht, auch für KMUs gar nicht. Und was haben Sie irgendwas eine Einschätzung? Weil unser Kreditteam schauen, der kommt zu mir und sagt, okay, welche Datenbieter wollen wir jetzt benutzen? Sollen wir eigentlich überhaupt Ratings beziehen?
Also da gibt es auch keine Universallösung für. Es hängt letztlich auch wieder sehr am Kundenstamm, der einzelnen Institute und zum Zweiten auch so ein bisschen der, der generellen Policy, die man hat. Ich bin jetzt mal sehr offen. Ich kenne auch Banken, die greifen sehr auf das ESG-Rating zurück und verlassen sich sehr weitgehend drauf. Und dann kenne ich Banken, die kaufen sich zwar ESG-Ratings zu, gucken sich aber das Rating nicht an, sondern nur die Rohdaten, die mitgeliefert werden. Das ist eine sehr institutsindividuelle Ansicht und deswegen ist eine einheitliche Präferenz, gewisse Datenanbieter sind besser oder Ratinganbieter sind besser, kann man nicht wirklich sagen. Das, was wir bisher immer als Signal bekommen haben und was jetzt, glaube ich, auch durch die politische Ebene relativ gut adressiert wird, ist, man muss vor allem verstehen, wie die Ratinganbieter zu ihren Schlüssen kommen. Das heißt, man muss Transparenz über die Methodik haben. Das wird jetzt über die ESG Ratings Regulation, wenn sie irgendwann mal da ist und in Kraft ist, wird das kommen. Aber gleichzeitig hat es für viele Häuser auch einen Vorteil, dass die Ratings momentan nicht wirklich miteinander kompatibel sind. Ich komme jetzt mal von einem Beispiel. Wenn ich mir als Bank schon heute ein großes Umweltteam aufgebaut habe mit entsprechender Expertise, wie viel Sinn macht es dann, dass ich auf so ein generalistisches Rating zurückgreife, was Umwelt, Soziales und Governance gleich abdeckt? Ist es dann nicht viel sinnvoller, dass ich auf einen Anbieter zurückgreife, der sich auf den sozialen Bereich spezialisiert hat, was ich dann zu meinen Umweltkenntnissen hinzufügen kann und dann eine ergänzende gemeinsame Bewertung habe? Oder bin ich ein Institut, was nicht solche Expertise hat, dann greife ich vielleicht lieber auf so ein generelles Rating zurück. Deswegen auch da, das ist leider, ist vielleicht auch als Jurist gar nicht so ungewohnt oder man fühlt sich unwohler damit, als man sollte. Aber da gibt es nicht diese finale.
Vielleicht in dem Kontext auch anschließend die Frage zum Thema Digital Tagging. Das ist ja auch was, was uns möglicherweise noch bevorsteht. Also für die Finanzkennzahlen oder für ausgewählte wenige Finanzkennzahlen haben wir das Ganze ja schon. Und EFRAG plant das ganze Jahr auf die ESRS-Kennzahlen und auch die qualitativen Angabeanforderungen auszudehnen. Wir haben durchaus ja auch den ein oder anderen Kontakt mit sowohl Debt- als auch Equity-Seite. Und was uns da vermittelt wurde, geht so ein bisschen in die Richtung, bis dieser European Single Access Point da ist, irgendwann vielleicht, weiß ich nicht, 27, sowas um den Dreh ist, glaube ich, der Plan. Da wurde so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, schulterzuckend geäußert, naja, also ob wir das dann noch brauchen, wenn wir AI nutzen können selber oder bis dahin möglicherweise mit hoher Wahrscheinlichkeit schon nutzen, um Machine Reading über die ESRS-Berichte laufen zu lassen. Das ist natürlich für uns als Unternehmen schon eine relativ zentrale auch Ressourcenfragestellung, wenn uns zum einen EFRAG spiegelt, nein, der Kapitalmarkt, der braucht das unbedingt, uns aber gleichzeitig der Kapitalmarkt in Form von ganz konkreten Adressaten spiegelt. Also ganz ehrlich, bis 2027 haben wir schon längst andere technische Lösungen, wie wir an die Daten eurer ESRS-Berichte kommen. Und dann ist für uns eben auch die Frage, inwieweit wird das auch von dem Kapitalmarkt oder auch Bankenvertretern Richtung Brüssel getragen, dass das möglicherweise eine Technologie ist, die ab dem Zeitpunkt, wo sie dann auf dem Markt verfügbar sein wird, über den ESAP, der, ich weiß nicht, wie der letzte Stand war, auch wurde es mal diskutiert, dass da Gebühren genommen werden sollen, weil die ESMA das nicht for free hosten wird, das ganze Ding. Und dann haben halt eben unsere Asset Manager oder Analysten gesagt, warum sollen wir da Geld bezahlen, wenn wir selber die AI-Lösungen schon haben und die Daten in unseren Systemen längst vorhanden sind. Also haben Sie da irgendwie auch eine Idee Richtung Tagging, ob das was ist, was seitens der Adressaten zwingend gewünscht und erforderlich ist oder ob Sie da wirklich andere Lösungen nutzen?
Also ob jetzt Tagging das ist, was es am Ende ausmacht, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, aber ich kann zu dem Blick auf den ESAP nochmal einen draufsetzen. Wir wissen schon heute, da werden gewisse Daten, die wir brauchen, nicht drinstehen. Ja. Das heißt, wir sind schon heute nicht nur in der Situation, dass er zu spät kommt, sondern wir wissen dann schon, gewisse Daten müssen wir sowieso anders erheben. Das heißt, auf den ESAP schauen wir heute eigentlich eher mit dem Fokus, Es ist mal gut, dass wir mal ein zentrales Datenregister haben. Und gerade auch für die mittelständischen Banken ist es dann mit Sicherheit eine sehr wertvolle Ressource. Mhm. Aber für die größeren Banken, die entsprechende Tools sowieso schon entwickeln oder entwickelt haben, die müssen sowieso an anderer Stelle schon drauf zurückgreifen. Mhm. Wie gesagt, es ist eher daher getrieben, momentan versucht halt alles verzweifelt, irgendwelche Daten zu bekommen, da ist man über alles froh. Das, was unsere Hauptmessage momentan ist, ist eher sehr, sehr einzelpositionsbezogen, dass es zentrale Register gibt. Zum Beispiel, wir haben große Probleme mit EPC-Label, also Gebäudeenergieeffizienzzertifikaten, gerade im Bestand, dass man dafür zentrale Register schafft, mhm. das wäre viel mehr in unserem Interesse. Die tauchen übrigens auch nicht in ESAP auf, mhm. qua Definition nicht, als jetzt nur diese ESAP als die ja, Allheilslösung zu sehen. Mhm.
Ja, deckt sich leider mit der Vermutung, dass das an weiten Stellen am Bedarf vorbei ist. Mhm. Toll. Ja, motiviert.
Zu der Frage oder zu dem Thema vielleicht nochmal die Frage Entstehungsprozess von VSME und LSME. Wie werden eigentlich diese Entwürfe, wie wurden die erarbeitet? Also was EFRAG hat ja extra dargelegt, dass sie mit sehr vielen Banken gesprochen haben, dass sie auch Fragebögen von Banken ausgewertet haben, sodass jetzt der Fachausschuss, wenn er jetzt diese Stellungnahme auch schreiben muss zu diesen beiden Vorschlägen, das natürlich auch im Hinterkopf hat, dass das ja auch Informationen sind, die von Banken laut EFRAG erhoben werden. Vielleicht können Sie dazu nochmal Stellung nehmen, wie man das einwerten muss, weil das ist ja eine wichtige Hintergrundinformation.
Kann ich gerne machen. Also wie gesagt, uns signalisieren die Banken immer, Fragebögen haben sie, rollen sie aber aus für die Großunternehmen. Und dann hatten wir von EFRAG die Idee, wir schaffen jetzt diesen VSME. Da gab es dann auch unter anderem einen sehr gut besuchten Workshop von EFRAG zu, wo man per Online-Tool abgefragt hat, welche Daten werden schon bei KMU erhoben, nachdem die Banken vorher gesagt haben, sie fangen eher bei den Großunternehmen mit den Datenabfragen an. Das war zumindest der Prozess, den ich mit begleitet habe. Dieser Workshop war jetzt nicht, er war etwas strange und ich glaube, diesen Eindruck hatte nicht nur ich, sondern den hatten mehrere, weil dann irgendwie 90 Banken vielleicht teilgenommen haben digital. Dann kommt eine Frage, wird folgender Datenpunkt X abgefragt, nachdem die Banken vorgesagt haben, wir fangen mit Großkunden an. Und dann antworten 5 oder 6 Banken darauf. Ist das dann entscheidend gewesen, um es in den VSME mit reinzutun? Wissen wir natürlich auch nicht, ob das jetzt allein entscheidend war. Ich glaube es am Zweifel nicht, aber der Entstehungsprozess war zumindest auf der offiziellen Seite, so wie ich ihn mitbekommen habe, an manchen Stellen etwas seltsam. Es gab wohl ähnliche Workshops auch noch mit der Industrie und auch mit der Zivilgesellschaft. Ob die anders laufen, das entzieht sich jetzt leider meiner Kenntnis. Aber zumindest in diesem Workshop, der wirklich zur Erarbeitung oder zur Validierung der Ideen dienen sollte, hatte ich diesen Eindruck.
Okay. Was denn? Da gab es ja diese KMU-Arbeitskreise. Gab es in dem Zusammenhang da auch Abfragen? Hat er bei den Banken nochmal einzelne?
Weiß ich nicht.
Vom Syndicate das noch einzuschätzen?
Also ich sage ja, das war bei uns jetzt auch eher quasi der Validierungsworkshop. Natürlich gab es davor deutlich umfangreichere Arbeiten, die auch im vertraulichen Rahmen ablaufen. Deswegen glaube ich auch nicht, dass dieser Validierungsworkshop jetzt am Ende alles entscheidend war dafür. Aber er sollte die Beratungsergebnisse zumindest nochmal irgendwie bestätigen. Ob das dann am Ende entscheidend war für den Datenpunkt nehmen wir mit auf, den Datenpunkt verlagern wir ins Zusatzmodul oder den Datenpunkt lassen wir weg, kann ich nicht sagen, aber es wird...
Okay, aber das finde ich wichtig nochmal.
Ja. Das, was für uns... Hier bei Tech da irgendwelche, also mal zu einem Vorgehen, praktisch der Ermittlungen, das da...
Maximal, dass solche Sachen stattgefunden haben. Also, dass solche Outreach-Workshops stattgefunden haben, das ist das, was wir auch bei den Sektoren ganz oft hören, aber wie die genau aussehen, das, was die gerade beschrieben, ne? Also... Die Information, die wird bei TIC nicht geteilt. Ist das auch deine Erinnerung?
Und man ist ja jetzt auch nicht wirklich involviert.
Nein.
Man wird auch nicht involviert, nein. Obwohl das ja eigentlich geschickt wäre.
Ja, ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich jemals einen Termin gesehen habe. Da findet ein Workshop statt und interessierte TIC-Mitglieder können sich dort mit zuschalten.
Also wir hatten auch über unseren europäischen Dachverband, die waren auch unter anderem an der Erarbeitung dieses VSNE, dann über die Plattform entsprechend beteiligt, aber am eben informellen Teil haben dann die Position, die ich eben skizziert habe, auch in dem Workshop nochmal dargestellt. Und dann lief der Workshop auch wieder im Workshop.
Okay. Ja.
Aber da hat man dann eher den Doppelwut auf, dass man für die EBF da sitzt oder für die Bank weniger.
Das wird gegenüber den Gremien schon kommuniziert, aber es wird nicht in dieser Klarheit und Deutlichkeit kommuniziert.
Okay.
Klaus, ist da auch so?
Ja, ist so.
Ich finde es halt sehr wichtig von der Einordnung, weil wir zu diesem, also die Rückmeldung, die wir bisher bekommen haben, und ich würde ja nachher das auch nochmal vorstellen, was wir bisher in den Fieldtests Rückmeldungen bekommen haben, dass gerade das Business-Partner-Modell, was Sie auch schon angesprochen haben, dass das eigentlich sehr übers Ziel hinausschießt. Also wir haben noch niemanden gefunden, der jetzt wirklich zum Beispiel multinationale Guidelines, OECD-Leitlinien abfragt oder, also die meisten machen dann so, sag mir was zu Menschenrechten, also zu einzelnen Punkten, aber nicht zu diesen Guidelines insgesamt. Und da war dann eben so ein bisschen die Frage, wie ist eigentlich der Prozess, wer sind diejenigen, die tatsächlich diese Information brauchen? Wenn wir sie bei all diesen Fieldtests, bei all diesen Befragungen und Interviews und Gesprächen, die wir hatten, noch nicht wirklich gefunden haben. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie uns da dieses Feedback geben, welche Informationen aus Ihrer Sicht benötigt werden und für welche KMU-Gruppen. Ich hätte noch eine Frage, aber ich will niemanden.
Nee, aber vielleicht noch als Nachtrag dazu. Das passt natürlich. Wir hatten eben auch das Themenwert gesetzt, aber nicht abgefragt.
Ja,
auch hier es ist die gleiche Tendenz eigentlich da drin. Die Events werden benutzt, um Informationen nach außen zu tragen, aber nicht wirklich, um Sachen zurückzunehmen, zurückzubringen. Ja, und dann, also es ist eigentlich eher eine Kommunikation und weniger ein Dialog.
Ja, genau.
Aber wir können ja jetzt in die Kommunikation eintreten mit EFRAG, indem wir dann die Stellungnahme zu diesem VSNE und LSNE verfassen. Und da sind das eben ganz wichtige Punkte dazu. Und ich hätte noch mal eine Anschlussfrage, weil die Rückmeldung, die wir bisher bekommen haben, dass für die KMUs ganz häufig so Branchenratings, Sie hatten es angesprochen, automatisierte Prozesse liegen dahinter, wir haben auch schon mit S-Rating beispielsweise gesprochen. Wir haben auch mit den von den Genossenschaftsbanken auch noch mal einen Termin mit der Rating-Gesellschaft, die dort das Rating entwickelt. Ob man den VSNE dann auch so betrachten kann, dass er jetzt vielleicht nicht bei der individuellen Kreditvergabe die nötigen Informationen liefert, sondern dass man sagt, für das Rating, also dass die Informationen, die dafür benötigt werden, dass man dort Informationen aufbereitet. Ist das noch ein Ansatz oder ist das eher schwierig, weil diese Branchenratings typischerweise keine Einzelkundeninformationen auswerten, sondern eben anders ermittelt werden?
Das muss ich tatsächlich sagen, da sind wir in einer deutlich anderen Situation als die Verbünde, da wir natürlich jedes Institut ein sehr individuelles Vorgehen hat, ob man auf solche internen Scorings setzt oder auf andere Ansätze, da kann ich leider nicht wirklich beantworten oder nicht wirklich valide beantworten. Ich kann das eine Vermutung dazu äußern, aber ich glaube, das ist auch dann unser.
Mhm. Vielen Dank. Gibt es noch Fragen? Dann würde ich mal versuchen, das nochmal so zusammenzufassen, dass wir nochmal so diesen Eindruck haben, was eben auch vielleicht für die vor dem Hintergrund der Stellungnahme zu diesem VSME relevant sein könnte. Also sinnvoll, das Basismodul als Ausgangspunkt ist sinnvoll. Vorab muss man aber sagen, dass es eben ohnehin nur ganz wenige KMUs gibt, die da einzeln befragt werden, für die dieser Mechanismus ohnehin gilt. Aber wenn man jetzt mal diese Befragung sich anschaut, ist das Basismodul ein guter Ausgangspunkt, müsste aber um einige Punkte ergänzt werden. Und Sie hatten Beispiele ausgeführt aus dem Business-Partner-Modul, wo dann aber der Vorteil wäre, dass man keine Wesentlichkeitsanalyse hat, sodass das Unternehmen eventuell mehrere Datenpunkte liefern müsste, aber eben nicht unter dieser Wesentlichkeitsanalyse, die ja für die Unternehmen immer auch als sehr, sehr komplex und schwierig angesehen wird. Wir machen ja auch diese Field-Tests derzeit mit der DIHK, wo wir 12 Unternehmen haben, die eben versuchen, diesen VSME anzuwenden. Und auch dort kriegen wir als Information zurück, Basismodul passt grundsätzlich, da können wir auch die Daten generieren. Aber wir haben Schwierigkeiten, wenn wir dann das PAD-Modul anwenden sollen und das Business-Partner-Modul, weil dort eine Wesentlichkeitsanalyse erforderlich ist. Die, muss man auch noch dazu sagen, gar nicht zu einer Einschränkung oder Ausweitung der Informationspflichten führt, sondern lediglich dazu führt, dass angegeben wird, welche wesentlichen Themen identifiziert wurden. Also das ist die einzige Angabepflicht, die sich dann konkret an die Wesentlichkeitsanalyse anknüpft. Das heißt, dieser Vorschlag oder diese Idee, die Sie jetzt da diskutieren, dass man dann einige Datenpunkte nach vorne zieht, zwar das Basismodul dadurch ausweitet, aber die Wesentlichkeitsanalysepflichten reduziert, ist sicherlich ein interessanter Aspekt. Und das PAD-Modul haben wir auch verstanden, haben wir besprochen. In dem Geschäftspartnermodul sind ja auch die Anforderungen der SFDR drin. Vielleicht können Sie da nochmal so ein bisschen ausführen, ob das relevant ist oder ob das so eine ganz, ganz andere Thematik ist. Aber ansonsten, glaube ich, von der Konzeption her ist es verstanden.
Ja, also wie gesagt, diese mögliche Lösung, das wäre jetzt meine Idee, einfach auf Basis von dem, dass ich sehe, in dem Business-Partner-Modul sind eben auch gewisse Datenpunkte vorhanden, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Bestes Beispiel physische Risiken. Ich glaube, die wird jede Bank, da wir die Anforderungen haben, ESG-Risiken für unsere gesamten Portfolien zu betrachten, werden wir nicht drumherum kommen, auch entsprechende Daten zu haben. Ob das dann die Lösung ist, wie gesagt, kann ich nicht heute sagen. Es wäre jetzt einfach meine persönliche Idee. Mit Blick auf die SFDR, da sind wir immer in der etwas schwierigen Situation, die wir schon über die großen ESRS haben, dass wir zur Auflegung von nachhaltigen Fondsprodukten verschiedene Indikatoren brauchen, die jetzt unter ESRS, aber unter auch VSME teilweise dann der Wesentlichkeitsanalyse unterliegen. Dafür haben wir bisher auch noch keine wirkliche Lösung gefunden. Allerdings wird die SFDR momentan auch überarbeitet. Also insofern ist auch da generell eine gewisse Veränderung vielleicht erwartbar. Mhm. Ohne dass ich da jetzt der Experte bin, zu sagen können, wie sich das verändert.
Ja. Vielen Dank. Dann wäre das zu dem VSME, falls es keine weiteren Fragen gibt, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Dann würde ich, auch wenn wir eigentlich gesagt haben, wir fragen Sie nur zum VSME, dann würde ich ganz gerne nochmal fragen, ob es zu dem LSME schon, ob es da Diskussionen gibt oder ob das für Sie zu weit weg ist, weil es weniger SMCIs gibt.
Doch, den werden wir auch betrachten, aber tatsächlich ist da die Positionsfindung nochmal sehr, sehr viel weiter weg. Das ist für uns den LSME betrachten wir aus dieser typischen, wir als Bank sind berichtspflichtig Perspektive, den VSME, wie gesagt, eigentlich eher aus der Kreditsicht her. Und da ist es tatsächlich so, gerade bei uns, anders als bei den Verbünden, der LSME wird einen überschaubaren Kreis von Instituten betreffen, weil wir dann doch entweder die Institute haben, die unter die CSRD-Pflicht fallen und damit den LSME gar nicht anwenden müssen, oder sowieso den großen ESRS anwenden müssen. So diese Zwischengruppe, die ist bei uns einigermaßen überschaubar und das Feedback hat sich dazu bisher auch noch zurückgehalten. Also da kann ich leider nicht weiter.
Nee, ist fair enough. Dann vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank.
Gerne.
Das ein wertvoller Einblick. Wir versuchen das so ein bisschen von vielen Perspektiven zu beleuchten. Das ist von der Kathi Beiersdorfer dran, die gesagt hat, immer so Unternehmenskategorien, aber auch den Usern da versucht ein bisschen uns ein besseres Bild zu verschaffen, einfach damit wir unsere Stellungnahme da rund kriegen und ja auch, dass wir dann da auch einen guten VSME, eigentlich auch LSME zusteuern.
Ich hoffe mal, ich habe Ihnen jetzt die Stellungnahme nicht zerschossen.
Nein,
sondern das wird sich einigermaßen mit ein.
Das hat jetzt nicht ganz so überrascht.
Wenn man einmal anfängt, gibt es kein Ende.
Vielen herzlichen Dank.
Tatsächlich haben wir ja, wie gesagt, mit den Sparkassen und auch den Genossenschaftsbanken darüber gesprochen. Und das fügt sich sehr ein in dieses Bild, was wir dort bekommen. Und deswegen war das jetzt nochmal von aus Sicht der Großbank nochmal ein sehr hilfreicher Einblick. Genau, wir würden jetzt nochmal die anderen Punkte weiter besprechen. Ich würde tatsächlich nochmal berichten von den Fieldtest-Aktivitäten und auch nochmal zu dem Stellungnahmeentwurf darauf eingehen. Zu den Fieldtest-Aktivitäten gibt es noch die andere Präsentation.
Also wir haben ja den Punkt noch von dem Marco Liepe, der also vielleicht, dass wir das ein bisschen auf die Entscheidungspunkte, wo wir vom Fachausschuss nochmal Guideline, also den Fieldtest-Aktivitäten zu verstehen, glaube ich, ist ganz wichtig nochmal, weil dass wir da alles im Unternehmen in dem Zusammenhang. Ja. Und dann können wir sagen, wir haben noch mal ein paar Punkte, wo wir einfach nicht, wo soll man da weiter steuern, dass wir das wieder ein bisschen in den Vordergrund rücken werden.
Also sehr gerne, wenn Sie noch Zeit haben, können Sie sich sozusagen auch noch an der Diskussion
beteiligen, sich das noch mit anhören. Also die sitzen mit im Raum diesmal. Genau.
Dann werde ich jetzt gucken, dass ich nochmal über die Fieldtests informiere. Ich habe ja auch einen Stellungnahmeentwurf Ihnen nochmal zugeschickt, wo ich versucht habe, das, was wir jetzt schon an Erkenntnissen haben, mit einfließen zu lassen. Das geht da tatsächlich derzeit Schlag auf Schlag. Wir sprechen mit den SNCIs, also wir haben tatsächlich auch 4 SNCIs, die in dem Fieldtest sind und die dort mitmachen. Wir haben Workshops gehabt mit den SNCIs, wir sprechen den LSME. Also das ist wirklich, wie Herr Landvermann schon sagte, wir versuchen diese Themen von allen Seiten zu betrachten und auszuwerten und haben da derzeit wirklich, sind wir noch sehr aktiv und noch nicht hundertprozentig in der Auswertungsphase, sondern eher noch in der Datensammelphase. Von daher kann sich das auch bis zum nächsten Mal nochmal ändern. Aber ich habe schon mal einen Entwurf für die Stellungnahme an Sie weitergeleitet und freue mich, wenn Sie sich das anschauen und mir dazu schon mal Rückmeldung geben können. Auf die Detailebene bin ich in diesem Entwurf noch nicht eingegangen, sondern eher noch in diesen Beurteilung der Konzeption, Beurteilung der Module, Beurteilung der 3 Module etwas mehr im Detail. Es ist da zum Beispiel auch ein Vorschlag mit aufgegriffen, den wir immer wieder diskutiert haben, nämlich ob man dieses Business-Partner-Modul zum Beispiel nochmal aufsplitten sollte und nicht so, wie es jetzt dasteht, als ein Business-Partner-Modul, sondern dass man berücksichtigt, dass Banken beispielsweise ganz andere Informationsbedürfnisse haben als große Unternehmen oder Ratingagenturen, dass man dort nochmal das wirklich versucht, differenzierter zu betrachten. Ein Beispiel, was ich dafür auch in der Stellungnahme ausgeführt habe, ist, was uns die Banken gespiegelt haben, wenn sie also bei der Kreditvergabe jetzt wirklich an den Kunden herantreten und Informationen brauchen, dann ist das häufig eben eine Information, wie wirkt sich dieses Thema auf das Kreditrisiko aus. Und ein Beispiel, was angeführt wurde, Biodiversität. Wir hatten es jetzt heute schon öfter besprochen. Die Angabe, die derzeit im Basismodul gefordert ist, ist, sagt mir bitte eure Standorte, seid ihr in der Nähe von Naturschutzgebieten, seid ihr in Naturschutzgebieten, was ist die versiegelte Fläche, was macht ihr mit euren Grünanlagen, habt ihr irgendwelche Grünanlagen auf den Dächern, also solche Informationen. Und dann haben wir praktisch aus Bankensicht auch wiedergespiegelt bekommen in den Interviews und das ist vielleicht etwas, was man da nochmal berücksichtigen kann, dass es für die Banken eher wichtig ist zu wissen, wie wirkt sich denn eine Verschlechterung der Biodiversität eigentlich aus für das operative Geschäft dieses Unternehmens und für die Kreditwürdigkeit, also dass man da einen anderen Blickwinkel auf die Themen hat. Ein anderer Punkt, aber da hatte Herr Schwantes vorhin auch schon mal noch einen anderen interessanten Aspekt zu ausgeführt, was aber andere Bankenvertreter gesagt haben, beispielsweise die sozialen Indikatoren, wenn ich jetzt überlege, Arbeitsunfälle, Todesfälle, die mit der Arbeit zu tun haben, das sind statistisch gesehen so geringe Zahlen, ob die jetzt eine Relevanz haben für eine Prognose, ob die irgendeine Art von Prognosequalität dort dann tatsächlich liefern können für das Kreditrisiko, ist relativ schwierig. Also das waren so ein paar Anhaltspunkte oder ein paar... Ja.
Das Interessante daran ist ja, dass wir die CSRD als Teil von dem gesamten Risikomanagement betrachten müssen letzten Endes. Und dass jedes Unternehmen ohnehin hier eigentlich gehalten ist, das irgendwie in die klassischen Risikomanagementprozesse einzupflegen. Und da guckt ja dann die Bank letzten Endes auch irgendwie drauf, auf die normalen Risiken des Unternehmens. Da gibt es auch nochmal eine Verbindung. Ich sehe das gerade, weil ich gerade auch ein klassisches Risikomanagement quasi ergänze um diese Faktoren. Das ist ziemlich hakelig. Ja. Aber da gucken Sie doch auch drauf, nicht? Da gucken doch Banken auch drauf, also aufs klassische Risikomanagement. Und da tauchen ja alle ESG und auch die Cyber-Themen und sonst was, diese ganzen Governance-Themen, die laufen ja mittlerweile ein in diese klassische Risikobetrachtung.
Die Argumentation, die wir haben, aber die auch der Aufseher verfolgt, ist, ESG ist keine eigene Risikoart, sondern ist ein Risikotreiber der klassischen Risiken. Mhm.
Keine eigene Risikoart?
Das ist zumindest der Ansatz.
Da ist ja die Frage, wie dein Risiko definiert ist.
Die Frage ist, dass es kein Umfeld die gleiche Rolle spielt im Sinne eines ausgefeilten Risikomanagementsystems, sondern eine kleine Einheit, wo das wahrscheinlich sich hinterher in einer, im Kopf einer oder zwei von drei Personen maximal wahrscheinlich dann irgendwie manifestiert, aber wahrscheinlich weniger formalisiert ist dann. Ne?
Also ja. Die aufsichtsrechtliche Sicht ist ja, dass sich sehr vieles dann auf Adressenausfallrisiken reduziert. Mhm. Und das ist auch im bankaufsichtsrechtlichen Kontext und bei der Kreditvergabe immer dann wesentlich, wie wirkt sich das auf mein Kreditportfolio auf. Und das haben Banken heute auch schon in ihrem Risikomanagement implementiert. Was jetzt neu für uns ist, ist diese Inside-Out-Perspektive, ja, von Chancen und Risiken. Und wie messe ich die? Und da sind viele auch noch dabei, sich zu finden, wo das angesiegelt ist, weil der klassische Risikomanager sagt, ja, da bin ich jetzt nicht zu Hause. Und deswegen, wir haben eben auch über Daten gesprochen für KMUs im Kreditprozess. Ja, so, da mein Haken dran. Nur dann, wenn ich jetzt in der Berichterstattung bin, da brauche ich auch nochmal die ganzen Informationen, die in den RCS drin sind. Wie wirkt sich jetzt mein Kreditgeschäft ja im Prinzip auf Umweltsoziales aus? Und ich brauche ja dann diese ganzen Informationen auch noch in meinem Bericht. Ja, und die müssen ja auch noch irgendwo herkommen. Und das ist ja dann nochmal ein zweiter Aspekt.
Ja.
Das sind die Schwierigkeiten, die ich jetzt gerade...
Das ist ein guter Punkt. Also das war jetzt nur nochmal so ein Beispiel von den konzeptionellen Ideen, die jetzt auch in der Stellungnahme schon drin sind. Und wenn oder in dem Entwurf. Und wenn Sie sich das anschauen könnten und vielleicht bis Ende März schon mal so eine Rückmeldung geben könnten dazu, dann wäre das sehr hilfreich. Ansonsten würde ich jetzt einmal durch die Ergebnisse aus den Field-Tests führen und dich bitten, einmal weiter zu klicken sozusagen.
Marco, würde das ungefähr 20 Minuten funktionieren? Dein Teil?
Wir werden sehen.
Also, dann gehen wir mal weiter. Ich will nur ganz kurz vorstellen, mit wem wir gesprochen haben und was da so die Ergebnisse waren. Also, wir haben die kapitalmarktorientierten KMU, die den LSMG anwenden müssen. Das sind ja so circa 40 bis 50 Unternehmen. Wir haben viele angeschrieben, kaum Rückmeldung gekriegt. Ich habe eine sehr wertvolle Rückmeldung bekommen von einem Unternehmen, die dann auch tatsächlich bei EFRAG, bei der Kickoff-Veranstaltung mitgemacht haben, sich aber dann frühzeitig wieder rausgeklinkt haben. Und auch im Vorgespräch war eigentlich schon die Antwort, wir gucken uns das nur an, um zu evaluieren, ob wir ein Delisting machen. Wir haben das noch ein bisschen detaillierter besprochen, aber das, ich habe auch gesagt, das finde ich eine sehr wertvolle Rückmeldung, weil das ist ja letztlich genau das, was EFRAG eigentlich nicht möchte. Also die EU-Kommission möchte, dass das ein Standard ist, der die KMUs dazu animiert, an den Kapitalmarkt zu gehen. Und das, was wir an Nicht-Rückmeldungen haben, spricht wahrscheinlich auch schon Bände. Und das, was wir an Rückmeldungen hatten, also einer von 40 oder 50, war wirklich sehr klar. Und der hat das auch gegenüber EFRAG in diesem Meeting so dargestellt. Das wurde jetzt aber nicht weiter diskutiert. Dann können wir auf die nächste Folie gehen und vielleicht kriegen wir da auch noch weitere Rückmeldungen. Also wenn man da 4, 5 Unternehmen hat, die alle einhellig sagen, für uns wäre das ein Grund zum Delisting, dann hat man da praktisch 10% der Grundgesamtheit und das wäre schon eine wichtige Aussage.
Ja, vielleicht gehen Sie auch in den Freiverkehr, das würde ja schon reichen.
Ja, ja oder so. SNCIs, wie gesagt, da machen wir die Workshops. Es ist wirklich auch, wir haben da auch mit EFRAG nochmal gesprochen, welche SNCIs sind jetzt wirklich im Anwendungskreis. Auch da nochmal der Hinweis, dass da eigentlich selten die Notwendigkeit gibt, dass man sich über den Kapitalmarkt finanziert und auch die Frage besteht, wer ist eigentlich ein Adressat dieser Informationen, die da aufbereitet werden. Also das ist ein ganz großer Punkt. Die Wertschöpfungskette, das haben ja Banken ohnehin dieses Thema, was ist da jetzt die Abgrenzung? Da gibt es keine Vorgaben, das macht es für die SNCIs natürlich auch nochmal sehr schwer, weil die sich typischerweise nicht mit diesen Fragen befassen oder befasst haben. Dann gibt es eine Vereinfachung in dem LSME, der vorsieht, dass es nur mit reasonable effort, wenn da etwas mit reasonable effort nicht gemacht werden kann, dann bräuchte man es nicht machen oder kann Schätzungen ansetzen. In dem ESRS heißt es, jetzt habe ich es mir irgendwo aufgeschrieben, kommt glaube ich in den anderen Folien, da gibt es eine andere Schwelle, nicht mit reasonable effort, sondern impracticable to do so. So, und jetzt sagt der LSME, reasonable effort ist eine Erleichterung, ohne an irgendeiner Stelle definiert zu haben, was reasonable effort ist oder was impractical to do so ist. Es gibt keine Definition dafür. Also das ist ein konzeptionelles Problem, wie groß da jetzt der Hebel der Erleichterung eigentlich sein soll. Die Einzelnachhaltigkeitsberichtsebene scheint bei den SNCIs insofern nicht problematisch zu sein, weil sie typischerweise einen Einzelabschluss abstellen und nur unwesentliche Konzerntöchter haben, die sie nicht konsolidieren. Genau, Wesentlichkeit, das lasse ich mal alles. Wir haben uns ganz detailliert dann schon mit einigen Vorgaben befasst. Wir haben zum Beispiel uns die Sozialsachen, die Sozialangaben angeschaut und fanden die Unternehmen soweit in Ordnung. Das sind Daten, die sie erheben können. Ein großes Problem besteht darin, dass sie eigentlich Daten wegen Datenschutzgesetzen nicht erheben dürfen. Also da gibt es einige Kategorien, zum Beispiel Krankheiten von Mitarbeitern, ob die jetzt bezogen sind oder ausgelöst wurden durch den Job. Das darf man ja eigentlich gar nicht fragen. Man darf diese Daten auch nicht speichern. Aber das Problem wird es ja eigentlich bei großen Unternehmen auch geben. Also das war jetzt noch so ein bisschen für mich die Frage, wie Sie damit umgehen, aber das können wir vielleicht dann beim nächsten Mal auch noch diskutieren. Genau, umweltbezogene Angaben sind mit hohem Aufwand verbunden, weil die Daten nicht vorliegen. Aber da die Details können wir dann noch besprechen. Dann gehen wir mal zum nächsten. Ist keine weitere Punkte? Genau, die KMU außerhalb des Anwendungsbereichs der CSRD, sind ja diese vielen tausend Unternehmen, die potenziell den VSME anwenden können und die eigentlich sich auch sehr viel erhoffen von diesem Standard. Also das muss man wirklich sagen, anders als bei vielen anderen Themen sind die KMUs hier auch eigentlich guter Dinge, dass hier auch Erleichterungen für sie zustande kommen können. Sie hoffen natürlich, dass der VSME dann irgendwie sowas auch haben wird, wie so eine CAP-Funktion, dass das etwas ist, was wirklich auch, Sie hatten es vorhin auch angesprochen, dass das eben auch etwas ist, woran sich Banken orientieren, große Unternehmen orientieren und nur diese Informationen abfragen. Was wir da auf der anderen Seite aber auch schon sehen, ist, dass es eben gegebenenfalls individuelle Anforderungen gibt, sodass man doch wieder darüber hinausgehen muss. Also dass man, es wäre schon wichtig, dass dort ein ganz großer Teil der Informationen wirklich KMU sagen kann, das ist das, was ich habe, das sollte euch bitte hoffentlich reichen. Das ist auch vielleicht gar nicht so weit hergeholt, denn wir hatten zum Beispiel in diesem Fieldtest ein Unternehmen, die gesagt hat, aus diesen vielen Fragebögen, die sie bekommen hat, hat sie selber schon mal für sich die wichtigsten KPIs rausgezogen, die jeder fragt, und hat für sich sozusagen Standard erarbeitet und hat gesagt, das berichte ich jetzt mal, das mache ich in einem Standard oder in einem Bericht, den ich regelmäßig aktualisiere und hat, genau, private Standards. Und dann hat das Unternehmen jedes Mal, wenn ein Fragebogen kam, gesagt, das ist der Bericht, den ich habe, guckt euch das an, das sollte reichen. Und sie hat gesagt, das hat gereicht. Also es kam keine Rückmeldung oder keine Rückfragen mehr. Also das ist tatsächlich, vielleicht ist da die Hoffnung gar nicht so unbegründet. Was aber kommt, ist sozusagen die KMU-Besonderheiten. Das fängt dann an bei Datenschutzsachen, das fängt aber auch an bei so Sachen wie Eigentum versus Miete. Viele Angaben, die da gemacht werden, stellen darauf ab, dass die Facilities, Standorte, dass das alles im Eigentum der Unternehmen ist, was es aber häufig bei KMUs gar nicht ist. Also das sind so relativ banale Themen, aber das ist wichtig für die KMUs, die sich da mit diesen KPIs befassen. Das CAD-Modul geht an der Realität vorbei. Jedes KMU sagt, wir schreiben da keine großen Leitlinien, sondern wir machen das. Also wir gießen das aber nicht in so ein formales Template. Und Business-Partner-Modul sind die Anforderungen zum Teil wirklich deutlich überzogen. Gerade diese multinationalen Leitlinien, wo hinter sich dann wieder irgendwie 80 andere Anforderungen verbergen, das ist für die KMUs zu viel, zu weitgehend. Die sind auch häufig eben nicht international tätig. Von daher ist das sozusagen ein großer Kritikpunkt, der hier geäußert wird. Dann können wir noch einen weitergehen. Genau, dann gibt es den Anwender oder den Austausch, den wir hier haben mit Park-IT, S-Rating, mit Kreditreform, mit EcoVadis sind wir im Austausch. Und wir versuchen auch hier mit den großen Unternehmen noch weiter in den Austausch zu kommen, um besser noch das einzuschätzen, was Herr Schwantes heute auch vorgestellt hat, aus Sicht der Großbanken. Was sind wirklich die Informationen, die benötigt werden? Wie geht ihr mit diesen Informationen um? Wo holt ihr die her? Ein wichtiger Punkt, auf den ich hier nochmal eingehen möchte, wir haben es immer schon mal so am Rande diskutiert, das ist diese Frage Unternehmens- versus Produktebene. Also viele Themen, die eigentlich jetzt relevant sind, sind häufig eher auf Produktebene relevant, zum Beispiel für ein großes Unternehmen, was im Rahmen der Lieferkette Informationen benötigt. Man muss nicht wissen, wie das gesamte Unternehmen aufgestellt ist, sondern nur für den Teil, der jetzt wirklich in der eigenen Lieferkette relevant ist. Und das ist ein Thema, was hier immer wieder hochkommt, was wir aber auch noch näher beleuchten müssen und worauf ich dann auch beim nächsten Mal eingehen würde. Das sind sozusagen die Zwischenergebnisse aus diesem Field-Test. Beim nächsten Mal sind wir dann schon fast fertig mit einem Field-Test und können da noch weiter berichten und den finalen Stände berichten und bei den Stellungnahmen entsprechend dann auch bei den Detailangaben noch ausgefüllt haben, die Informationen. Das war es im Schnelldurchlauf.
Okay, super.
Gibt es Fragen?
Also das ist wirklich ganz beeindruckend. Also nochmal herzlichen Dank an Kathi Beiersdorf für dieses wirklich überragende Engagement, was dieses Begleitung des Field-Test-Themas angeht, weil ich glaube, das ist schon soweit einzigartig, auch glaube ich im europäischen Umfeld, dass wir auch einen ganz guten Draht dann rein haben, auch das nochmal zurück zu kommunizieren, Richtung erfragt, dass wir da auch dann hoffentlich zu einem guten Produkt beitragen können. Dann, ne?
Ja.
Ja. Wir müssen nur gucken, dass das bei erfragt hinreichend Gehör findet.
Mhm. Das machen wir ja schon.
Das sind auch
das ist im öffentlichen Teil.
Es sind auch tatsächlich viele, die SNCIs beispielsweise sind alle bei diesem Field-Test auch bei EFRAG mit dabei, von der DIHK, vom ZDF, also viele sind wirklich auch in diesen bei EFRAG mit dabei und da habe ich schon das Gefühl, dass man auch anrufen kann und mit dem auch über den direkten Weg Themen besprechen kann und da einbringen kann.
Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das wieder proaktiv machen und das ist, glaube ich, so weiter. Nochmal ein ganz herzliches Dank an Kathi Beiersdorf. Wir haben noch ein